Hauptsache Mensch auf Radio Charivari.
Grüße Sie, ich bin Elke Zimmermann. Mein heutiger Gast ist ein Mann, der schon vielen Menschen den Glauben näher gebracht hat. Ulrich Parzani. Er war lange Jahre evangelischer Jugendpfarrer, dann Generalsekretär im CVJM, dem Christlichen Verein junger Menschen, und er hat diverse Jugendfestivals wie das Christivel oder Pro Christ mit aus der Taufe gehoben. Ulrich Parzani, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Frau Zimmermann.
Was ist für Sie Christsein in ganz kurzen, knappen Worten?
Es ist zutiefst für mich eine persönliche Beziehung, dass ich Vertrauen haben darf zu dem lebendigen Gott, der in Jesus sein Gesicht gezeigt hat. Dass das für mein Leben eine Bedeutung hat und meinen Alltag gestaltet, ist etwas sehr, sehr Persönliches.
Und über diese persönliche Beziehung und was sie möglicherweise auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedeuten kann, darüber sprechen wir die kommenden 2 Stunden.
Hauptsache Mensch mit Elke Zimmermann.
Hallo nochmal bei Hauptsache Mensch. Im Studio Elke Zimmermann und mein Gast ist Ulrich Parzani. Er ist ein äußerst aktiver Pfarrer. Titel Ihres letzten Buches ist Christ, Glauben, Leben. Herr Parzani, wann haben Sie dann das erste Mal ganz bewusst von sich gesagt, ich bin Christ?
Ich hatte Eltern, die waren mit Überzeugung Christen, fröhliche Christen übrigens. Und das habe ich im Nachhinein eigentlich erst schätzen gelernt, wie sehr mir das geholfen hat. Also ich habe nie verstehen können, dass Leute mit Christsein etwas verbinden, wo sie sagen, das darfst du nicht oder so. Das war bei uns zu Hause alles nicht so, sondern es hatte Lebensfreude und Dynamik. Und hatte ich so in der Pubertät, dann löst man sich ja von dem, was man so anerzogen bekam, kriegt auch seine Fragen und Zweifel. Man möchte halt nicht nur so nach dem nachlaufen, was Eltern einem eingetrichtert haben. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich da in dem Stadtbezirk in Essen, wo wir gelebt haben, junge Leute kennengelernt haben, und die haben mich in die Jugendarbeit eingeladen und den größten Feind meines Lebens bekämpft, den es gab, nämlich die Langeweile. Mhm. Wir haben Fußball gespielt und geboxt, aber diese Typen haben auch mit einer Überzeugung von Christus geredet und mir die Bibel geöffnet. Das hat mich dann herausgefordert. Die haben mir klipp und klar gesagt, du musst irgendwann eine Entscheidung treffen. Wofür stehst du? Willst du Christus folgen? Willst du oder willst du einfach nur so einer Tradition nachlaufen?
Und Sie haben sich dann dafür entschieden?
Ja, wir haben so eine 5-tägige Fahrradtour gemacht. Da war ein Student und wir waren 4, 5 Freunde und das war ein großer Spaß. Und abends saßen wir immer vor unserem Abendquartier und dann hat dieser Student mit uns einen Abschnitt aus der Bibel gelesen und wir haben ein Gespräch darüber geführt. Und das war der Impuls eigentlich, der hat mich dann eines Tages gefragt, gehörst du eigentlich zu diesem Jesus? Und da wurde mir klar, mir ist das gar nicht deutlich. Ich habe das nie geklärt und das war der Anlass, dass ich gesagt habe, ich will Christus nachfolgen. Und das war der Punkt, ja.
Was ich mir da überlege, wenn man Kind ist, also bis zur Pubertät, ist es ja eigentlich ganz normal, dass man nicht sagt, ich gehöre Jesus. Man ist ja da noch auf der Suche nach sich selber. Ist es da nicht auch wirklich ein ganz normaler Werdegang, dann irgendwann in der Pubertät überhaupt sich solche Gedanken zu machen? Vorher wäre es ja schon fast außergewöhnlich.
Also Gott hat ganz verschiedene Wege. Ich kenne Menschen, die sagen, dass sie im Kindesalter das ganz bewusst so vollzogen haben und es hat auch gehalten. Also ich habe das als Kind eigentlich weniger hinterfragt. Ich habe das einfach mitgelebt, was in der Familie gelebt wurde. So. Und ich fand das auch toll, weil es allzu fröhlich war. Aber in der Pubertät ist schon so. Man kommt in eine Krise und man fragt, wer bin ich eigentlich selber? Und man distanziert sich von seinen Eltern. Man muss ja sich selber finden. Und dann kommt es sehr darauf an, wer spielt einem noch was zu. Und in diesem Alter habe ich empfunden und dann auch in der Jugendarbeit nachher bestätigt gefunden, orientiert man sich sehr stark an der sogenannten Peer Group, also an denen, die ungefähr gleichen Alters sind, so der Gang, mit der man lebt. Und das fand ich doch herausfordernd, dass es da junge Leute gab, das wusste ich ja, die kamen aus Familien, da gingen die Eltern in keinen Gottesdienst. Und die waren ganz bewusst Christen. Das heißt, die konnten das nicht anerzogen bekommen haben.
Die haben das erfahren.
So, und dann habe ich gefragt, ja, warum macht ihr das? Und das war so ein Auslöser, dass ich mich da neu mit auseinandergesetzt habe und dann mit denen zusammen die Bibel gelesen habe.
Und wie sich das auf den Alltag ausgewirkt hat, darüber sprechen wir gleich. Ulrich Parzani hat als Teenager bei einer christlichen Jugendgruppe seinen Glauben gefunden. Und Herr Parzani, Sie haben dann wohl auch ein paar ganz praktische Tipps bekommen.
Mach's nicht so wie viele, einfach nur mal sonntags irgendein Ritual, sondern nimm dir an jedem Tag 15 Minuten Zeit, bevor der Tag anfängt, lies einen Abschnitt in der Bibel, frag Gott, was er dir zu sagen hat, rede mit ihm im Gebet. Das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich morgens nicht so ganz so fit war. Eher bis zur letzten Minute im Bett, haben die mir ganz praktisch klar gemacht, ein guter Wecker hilft dir, wach zu werden. Und wenn du die Tage steuern willst und nicht einfach reinstolpern willst, dann lern das, wie das Zähneputzen. Mhm. Und das war sehr, sehr praktisch und das hat mir geholfen.
Gast bei Hauptsache Mensch ist heute Ulrich Parzani. Herr Parzani, Sie haben gerade von der Zeit erzählt, als Sie als sehr junger Bursche in einer Jugendgruppe zum Christ geworden sind.
Ich meine, man hat mit 14, 15 noch nicht alles begriffen, was Christsein bedeutet. Ist dann Wachstum.
Ja, ich glaube, es ändert sich auch. Ich denke, Sie sind heute ein anderer Christ in Ihrem Alter als mit 14.
Naja, das will man hoffen. Ne? Ja, das wäre ja infantil, wenn man bliebe, wenn man ist. Aber es ist schon etwas anderes, ob man wächst, auch durch Krisen wächst und eine Vertiefung erfährt. Oder ob man dann sagt, das war alles Mist, was ich früher gedacht oder geglaubt habe. Das ist bei mir ein wirkliches Wachstum gewesen. Mhm. Diese Beziehung war eigentlich immer echt, aber sie hat eine Vertiefung erfahren in verschiedenen Lebensabschnitten. Und ich lerne immer Neues. Ich bin jetzt 71 und ich finde das wahnsinnig spannend. Wie wird das sein, wenn man alt wird? Wenn die Kräfte nachlassen und so, das sind ja neue Erfahrungen. Man geht auf Sterben zu und das hat niemand ausprobiert.
Und das muss man alles selber
begreifen. Die Liebe und das Sterben kann man nicht probieren. Mhm. Das gibt immer live. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Bin sehr nach vorne orientiert und sage also, die Erfahrungen, die ich mit Christus mache, sind jeden Tag neu. Und neue Lebensabschnitte bringen neue Herausforderungen. Und wenn man älter wird, wird das nochmal auf besondere Weise spannend.
Da wünsche ich Ihnen dann viel Glück dabei oder ja, gute Erfahrungen.
Ja, so rum. Das kann man wohl auch. Mhm.
Sie haben ja den Glauben nicht nur für sich selbst behalten, sondern Sie haben ja wirklich was draus gemacht und richtig gehend eine bekehrungsmissionarische Aufgabe draus gemacht. Woher kam das? Fühlten Sie sich richtig gehend berufen?
Also der Anfang war schlicht in der Jugendarbeit. Also ich hatte eben selber an mir erlebt, dass ich zum Glauben kam dadurch, dass andere junge Leute im Stadtbezirk mich eingeladen haben, mit mir gesprochen haben. Ich hatte damals eine Phase, muss ich leider heute sagen, in der ich mit der Kirche nicht so auf gutem Fuß stand. Die hat mich derartig gelangweilt. Das war derartig frustrierend für mich gewesen. Also ich habe leider im Konfirmandenunterricht keine guten Erfahrungen gemacht. Mhm. Und deshalb war meine Schlüsselerfahrung, also warte nicht auf den Pfarrer, sondern warte und auf das professionelle Personal, sondern wir brauchen Menschen, die ganz normale Christen sind und die einander herausfordern. Und dann haben die mich einfach mitgenommen, haben gesagt, pass auf, wir haben hier jede Menge junge Leute in unserer Stadt und die haben alle keine Ahnung, dass das mit Jesus wichtig ist. Wie sollen die auch? Muss ihnen irgendjemand erzählen? Auf die Pastoren hören sie nicht, also lass uns hingehen. Und wir haben die eingeladen. Und so ist das eigentlich ganz selbstverständlich gewesen, dass ich von Anfang an gelernt habe, dass man Christsein nicht nur für sich allein sein kann. Wenn Gott uns etwas schenkt, dann ist es dazu da, dass wir es mit anderen teilen. In Wort und Tat. Also, das war eigentlich das ganz Normale. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich Pfarrer werde. Das war ursprünglich überhaupt nicht bei mir dran. Mhm. Ich war sehr orientiert darauf. Also mein Vater war ein großes Vorbild für mich. Der war Ingenieur, baute Wasserkraftwerke, kam aus der Wirtschaft. Und damals die 50er Jahre waren auch ein bisschen davon geprägt, dass die Eltern einem sagten, man kam so aus den Ruinen der Nachkriegszeit.
Man muss was aufbauen.
Jawohl, und es soll euch mal besser gehen und so weiter.
Mhm. Ulrich Parzani wollte also eigentlich Ingenieur werden. Wie aber dann aber doch Pfarrer wurde, darüber soll es gleich noch gehen.
Hauptsache Mensch auf Radio Charivari.
Mit Elke Zimmermann und Ulrich Parzani, einer der bekanntesten Pfarrer und christlichen Prediger in Deutschland. Und dabei wollten Sie eigentlich Ingenieur werden, wie der Vater. Wie kam es denn dann doch zum Pfarrberuf?
Das ist wirklich eine Berufung gewesen. ein sehr merkwürdiger in einem Abend, wo Mitarbeiterschulung war, in einer Jugendarbeit, eine Bibelauslegung, ich weiß wie heute, über den Hebräerbrief, wo ich plötzlich wusste, Gott will mich im vollzeitlichen Dienst. Und das war klar, das wird Pfarrerdienst sein.
Aber darüber sprechen wir gleich ausführlicher.
Hauptsache Mensch, weil jeder zählt.
Das ist Hauptsache Mensch, die Sendung, in der Menschen wirklich zu Wort kommen. Mein heutiger Gast ist Ulrich Parzani, der eines Abends als junger Mann wusste, dass er Pfarrer werden soll. Herr Parzani, wie ging's dann weiter?
Ich bin dann an dem Abend zu einem Freund gegangen, der Verantwortung hatte für unsere Stadtbezirksgruppe und habe gesagt, ich habe den Eindruck, dass Gott mich in dieser vollzeitlichen Aufgabe haben will, aber ich habe die Angst, ich werde das verraten.
Inwiefern?
Mein innerer Widerstand, also das Klischee Pfarrer passte überhaupt nicht in meine Wunschvorstellung. Mhm. Dafür war ich viel zu kirchenkritisch. Und das kämpfte in mir. Ich spürte, das ist meine Lebensberufung, aber ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich in der Kirche irgendwo da einen Platz haben sollte.
Dass Sie vielleicht anecken würden in diesem System oder dass Sie sich anpassen würden, schlimmstenfalls.
Ich konnte mir das alles nicht so vorstellen. Und deshalb hatte ich den Verdacht, dass ich das eines Tages wegwische. Und habe ihm gesagt, würdest du so freundlich sein, mich, wenn ich weglaufe, wenn ich das verrate, mich zu erinnern. Das hat er übrigens nachher getan. Als ich Theologie studiert hat, hatte ich parallel Volkswirtschaft studiert und dann kam er eines Tages und sagt, baust du dir eigentlich eine Fluchttür? Und dann musste ich nochmal neu drüber nachdenken, was will ich eigentlich? Das hat mir sehr, sehr geholfen. Aber das war meine Lebensberufung. Ich hatte keine klare Vorstellung, ich wollte eigentlich nichts Besonderes werden. Ich hatte dann wirklich ein Verlangen, sage ich, so Gemeindepfarrer zu sein, das ist toll. Du hast deinen Bezirk, du kannst da Hausbesuche machen, du kannst mit Menschen über diese Botschaft sprechen, ihre Lebensfragen, du kannst mit ihnen teilen, was du selber erfahren hast, du kannst das öffentlich weitersagen und im Persönlichen. So, das war meine Sehnsucht, das wollte ich gerne tun, habe dann Theologie studiert, habe das auch ziemlich fix gemacht, weil ich Latein und Griechisch und Hebräisch schon auf der Schule gelernt hatte, da hatte ich gut vorgesorgt und das ging also ziemlich gut weg. Und dann ist aber manches anders gegangen, als ich mir das so vorher vorgestellt habe. Ich wollte immer so Gemeindepfarrer werden. Als Vikar schickten sie mich dann nach Jerusalem. Das hatte ich mir auch nicht ausgesucht. Hat mir immer wahnsinnig gut getan damals. Das war die Zeit 64, 65, ganz auf arabischer Seite.
Da war ja dann Israel auch ganz ein junger Staat.
Nein, ich war gar nicht in Israel. Damals war Jerusalem noch geteilt und die Altstadt und die Westbank gehörte zu Königreich Jordanien.
Das war vor dem Sechstagekrieg.
Das war ja dann erst 67. Genau. Und ich war 64, 65 da. Das war hochinteressant. Der deutsche Propst dort in der Erlöserkirche war damals noch zugleich der Bischof der arabisch-lutherischen Kirche. Und ich lebte in einem Internat mit arabischen Oberschülern. Und das war hochinteressant. Damals interessierte sich in Europa kein Mensch für den Islam. Das kam ja erst in den 70er Jahren mit der Ölkrise und der iranischen Revolution. Mit dem Aufbruch des Islam damals in den 60ern hielt man den Islam in Europa für eine mittelalterliche absterbende Kultur und Religion.
Es waren auch noch nicht so viele Muslime in Deutschland.
Es war aber überhaupt als Religion überhaupt nicht präsent. Und ich hatte damals die Möglichkeit, sehr, sehr intensiv den Islam kennenzulernen, auch mit Muslimen Kontakt zu haben. Im Rückblick muss ich sagen, das hat mir wahnsinnig gut getan. Heute ist das für mich ein großes Kapital, dass ich den Islam und die ganze Kultur, die damit verbunden ist, nicht nur theoretisch, so wie man es an der Uni lernt, kennengelernt habe, sondern auch in einer existenziellen Berührung, viel gründlicher.
Und was Sie mit Sicherheit auch heute noch gut brauchen können. Aber darüber gleich mehr. Ulrich Parzani, Sie waren noch vor dem Sechstagekrieg als Vikar im arabischen Teil von Jerusalem, haben schon damals Einblicke in die Welt des Islam bekommen. Verstehen Sie denn heute besser, warum manche Muslime so oder so reagieren oder sich entscheiden oder ihre Empfindlichkeiten haben?
Ja, natürlich empfinde ich das. Ich habe das damals schon gemerkt. Ich weiß, werde nie vergessen, wie einer das Abitur gemacht hat in unserer Schule, da in Vejala, Bethlehem, dann nach Deutschland ging und seine Briefe schrieb, voller Enttäuschung. Er kam ins Land Martin Luthers und hatte immer gedacht, ja, hier, das ist ein Land, was vom christlichen Glauben geprägt ist. Und dann schrieb er in einem Brief seine Erfahrung, da machte so ein Praktikum in der Fabrik, hat er morgens an der Bushaltestelle geschrieben und gesagt, hast du eine Zigarette? Hat er gesagt, ich rauche nicht. Wie, du rauchst nicht? Hast du es dann wenigstens mit den Frauen? Hat er gesagt, habe ich selber auch nicht. Und sagt, wofür lebst du denn? Wurde dann gefragt. Mhm. Also das schrieb er ganz enttäuscht. Er suchte eigentlich Christen in diesem Land und fand eigentlich Leute, die zwar so hießen, aber nichts damit anfangen konnten. Und ich habe bis heute das in mir. Damals habe ich gelernt, dass Muslime immer einen Respekt haben für Menschen, die ihren Glauben mit Ernst leben. Also wenn sie also in Deutschland Leute treffen, die ihnen sagen, naja, ich lese auch nicht jeden Tag die Bibel und gehe nicht immer in die Kirche, dann hat man schon die Glaubwürdigkeit verloren. Mhm. Wenn man aber seinen Glauben wirklich lebt, Muslim würde immer erwarten, dass wenn er eingeladen worden wird in eine christliche Familie, dass die selbstverständlich am Tisch ein Tischgebet spricht. Das können die gar nicht verstehen. Deshalb habe ich auch nie verstanden, warum zum Beispiel evangelische Kindergärten nicht beten, weil sie muslimische Kinder haben. Ein Muslim erwartet, dass auch ein Christ, der seinen Glauben lebt, seinen Glauben wirklich lebt und nicht verleugnet.
Sie beten ja auch, also sie haben ja auch ihre Gebetsstunden.
Und das steht nicht im Widerspruch dazu, dass man einander respektvoll begegnet. Also ein Dialog setzt voraus, dass man selber weiß, wer bin ich eigentlich und dass man den Glauben des anderen kennt. Und das habe ich damals zutiefst gelernt, den Koran intensiv studiert. Und man liest ihn dann, wenn man Freunde hat, die ihr Leben dadurch bestimmen lassen, nochmal anders, also akademisch, theoretisch, theologisch.
Sie haben schon erwähnt, dass wir hier ein sehr seltsames Verhältnis zu unserem Glauben haben zum Teil. Wir sind zwar vielleicht als Christ noch getauft, viele haben noch die Konfirmation mitbekommen, katholischerseits die Firmung dann. Jemand, der öffentlich betet, wenn man ein Tischgebet spricht, herrscht meistens betretenes Schweigen oder man schaut so ein bisschen komisch so ringsrum verstohlen. Woran liegt es? Was ist da mit uns passiert, dass uns so ausgetrieben wurde oder dass wir es vergessen haben? Dass wir so ein komisches Gefühl dabei haben, unseren Glauben zu leben.
Ja, es scheint so zu sein, dass wir damit imprägniert worden sind in unserer Gesellschaft, dass man das so entweder angeboren hat, nicht? Ich meine, dieses Verständnis von Taufe, dass das sozusagen wie eine Schluckimpfung einfach wirkt und dann ist man Christ, das ist ja absurd. Ich meine, das ist ein ganz tolles Angebot. Ich habe das immer so gesehen, erkläre das auch Leuten so, das ist, man hat ein sozusagen namentlich ausgefüllt einen Scheck überreicht bekommen über den ganzen Reichtum, den Gott zu schenken hat, den er rechtskräftig unterschrieben ist. Aber was kann man mit einem Scheck machen? Da kann ich eine Schwalbe draus falten und fliegen lassen, den kann ich zerreißen, den kann ich in die Schublade legen und vergessen oder den trage ich zur Bank und löse ihn ein.
Und wie wir diesen Scheck einlösen könnten, darüber soll es noch im Laufe der Sendung gehen. Herzlichen Dank, Ulrich Parzani. Das war die erste Stunde von Hauptsache Mensch. Ulrich Parzani ist, und das haben Sie sicher schon gemerkt, ein ganz außergewöhnlicher Pfarrer. Vielleicht, weil er eigentlich Ingenieur werden wollte. Sie haben gerade gesagt, die Taufe ist keine Schluckimpfung. Was dann?
Das ist ein Zitat von Martin Luther. Wenn der Glaube nicht zur Taufe kommt, ist die Taufe nichts nütze.
Dann war es wirklich nur eine nette Familienfeier und
ja,
ein Ritual.
Leider. Ich meine, da hängt natürlich noch tiefe, tiefe Fragen mit. Da müssen wir Pfarrer uns schon ein Gewissen machen. Ich meine, bei der Taufe versprechen ja die Eltern und die Paten, dass sie dieses Kind im christlichen Glauben erziehen. Also es auf jeden Fall hinweisen auf Christus. Das können natürlich Menschen nur machen, wenn sie auch wirklich das selber leben.
Und hier hilft Ulrich Parzani auch mit Rat und Tat, wie man als Christ Leben und Glauben verbinden kann. Darum soll es in der kommenden Stunde gehen.
Hauptsache Mensch auf Radio Charivari.
Mit Elke Zimmermann und Ulrich Parzani, der als Pfarrer mehr Klarheit in den Begriff Christ bringen möchte.
Das ist ja meine Erfahrung, die ich immer und immer wieder mache, dass Leute plötzlich sagen, ja, warum hat mir das eigentlich niemals jemand gesagt? Ich habe immer gedacht, das ist eine Tradition, ich war ja auch nicht dagegen, aber dass mich das persönlich angeht und dass Beten nicht nur ein Ritual ist, sondern dass ich meine persönlichen Sorgen und Freuden ausdrücken kann und dass das ein Gespräch werden kann und dass das Lesen der Bibel etwas zu tun hat mit meinem Alltag.
Also ist Alltagstauglichkeit gefragt und ich spreche mit Ulrich Parzani genau darüber und ich bin auch noch auf weitere Glaubensfragen und Antworten gespannt.
Hauptsache Mensch mit Elke Zimmermann.
Gast bei Hauptsache Mensch ist heute Ulrich Parzani. Er war lange Jahre Geschäftsführer im CVJM, dem Verein Christlicher Junger Menschen. Er ist Erfinder und Gründer von Pro Christ und dem Christiwell. Sie sagen, Herr Parzani, dass Menschen einerseits das Recht haben, im Gottesdienst von der Predigt berührt zu werden oder den Glauben im Alltag zu spüren. Viele von ihnen wissen aber gar nichts davon.
Unsere Verantwortung als Kirchenleute, sage ich mal, ist es, dass wir wirklich auch glaubwürdig davon reden und Menschen helfen, diese persönliche Erfahrung zu machen.
Ich glaube, das Problem ist dann auch, dass mit dem Bodenpersonal es sich ja auch nur um Menschen handelt und dass es da Sympathien und Antipathien gibt. Also Sie haben ja selber gesagt, Sie hatten die Erfahrung gemacht, dass Sie der Gottesdienst unendlich gelangweilt hat als Konfirmand und da kam es dann auf die richtigen Bezugspersonen dann auch an, die Sie da an der Hand genommen haben.
Ja, das ist richtig. Gut, nicht jeder kann für jeden da die Hilfestellung sein. Deshalb finde ich es besonders wichtig, dass wir die Aufgabe nicht auf die Pfarrer allein reduzieren. Das entspricht eigentlich gar nicht dem biblischen Bild von einer Gemeinde. Da ist jeder, der an Christus glaubt, so sagt es das Neue Testament, ein Körperteil in der Gemeinschaft, im Organismus des Leibes des Jesus Christus. Da hat jeder eine Aufgabe. Und es ist oft viel überzeugender, wenn jemand, der als Ingenieur oder eine Lehrerin oder ein Sozialarbeiter oder ein Kaufmann oder was auch immer, der im Alltag lebt und dann mit anderen seine Erfahrungen teilt, das kann viel hilfreicher sein für suchende, auch skeptische Menschen, als wenn sie es mit den Profis zu tun bekommen. Nicht? Also da hat jeder seine Aufgabe als Christ in unserer Zeit.
Sie haben ein Buch geschrieben, Christ, Glauben, Leben, wo Sie praktisch auch den Menschen klar machen wollen, dass es sich um ein Angebot handelt, wie man Christ sein kann, was das alles bedeutet. Darin kommt auch vor das Gebet. Wie wichtig ist das Gebet für den christlichen Glauben?
Es ist mit dem Gebet so wie mit dem Sprechen. Ein Mensch wird geboren, und dann kann das Baby, das schreit, aber es kann noch kein Wort sagen. Und das ist doch hochinteressant. Das braucht ja ein Jahr, bis so ein Baby dann Mama sagt. Aber das kommt nur, wenn es inzwischen gebadet worden ist in den Worten der liebenden Menschen, die es umsorgen. Und in dieser Ich-Du-Beziehung entwickelt sich die Fähigkeit zu sprechen. Und keine Mutter und kein Vater würde das Baby ausschimpfen, weil es da nur so Baby-Chinesisch redet und sagen, halt im Mund, rede ganze Sätze oder schweig. Mhm. Sondern wir strahlen alle, wenn wir dieses Gequäke da so hören. Und das ist Musik für unsere Herzen. Und das so, wir spüren, so entsteht ein artikuliertes Sprechen. Und ich möchte gerne den Menschen deutlich machen, dass das mit dem Gebet eher so ist, wie mit dem Sprechen lernen. Ich habe eine Beziehung zu Gott. Jesus redet ja ausdrücklich von der neuen Geburt. Christen werden nicht gemacht und nicht erzogen, das kann ich mich nicht, das kriege ich geschenkt. Das Geschenk der Vergebung der Sünden, also alles, was in der Vergangenheit war, nimmt Christus weg und er erfüllt mich mit seiner Gegenwart, die Bibel nennt das mit dem schöpferischen Geist Gottes. Das kann ich alles nicht erarbeiten, das kann ich nicht lernen, sondern das ist ein Geschenk. So, jetzt ist das wie, auch wenn ich ein erwachsener Mensch bin, wenn das dann beginnt, bin ich eigentlich wie ein neugeborenes Kind.
Das klingt nach viel Arbeit und langen Jahren.
Ulrich Pazzani, beten lernen ist wie sprechen lernen, haben Sie gerade gesagt. Wie beten Sie denn?
Ich bin oft zu müde, wenn ich abends ins Bett gehe, noch formulierte Gebete zu sagen. Und weiß, dass wer sich in meinem Herzen an Freude und Dankbarkeit oder auch an Sorge und Not und Elend habe, das stöhne ich innerlich raus und weiß, Gott versteht die Sprache meines Herzens. Auf der anderen Seite habe ich seit ein paar Jahren jetzt übrigens angefangen, jeden Tag auch einen Psalm aus der Bibel zu beten, weil ich gelernt habe, das ist wie so ein Geländer, an dem ich, wenn ich selber in meinem eigenen Beten müde werde, mich hochziehen kann. Da lerne ich das Sprechen mit Gott. Also nichts gegen formulierte Gebete, wenn man sie nicht runterplappert. Sie können durchaus einen lehren, mit Gott zu sprechen. Das ist nicht schlecht. Aber das Herz des Betens ist, dass ich wirklich zum Herzen Gottes sprechen darf.
Ulrich Pazzani, nun wissen wir, wie wir beten lernen können. Also mühsam und wie sprechen, aber wozu beten wir eigentlich?
Gebet ist ein Ausdruck des Vertrauens und der Liebe. Ich bete, weil Gott wirklich auf mich hören will und weil ich ihm mein Herz öffnen darf. Und das stärkt meine Vertrauensbeziehung zu ihm. Als moderne Menschen sind wir dauernd online. Ne? Mhm. Das ist doch enorm. Ja, ich kenne das nochmal. Bevor ich ins Studio komme, haben sie mich gebeten, dass ich mein iPhone abschalte. Okay, ich laufe dauernd rum und bin online. Es piept da in meiner Tasche. Ich weiß, irgendjemand hat mir eine Mail geschickt oder ruft mich an. Es gibt so einen Spruch, der heißt heute, Leben ist, wenn ich Netz habe. Das ist eigentlich das Geheimnis des Christseins. Nur, dass das alles nicht technisch läuft, sondern dass Gott ein Gott ist, der uns in Jesus nahe kommt, im Geist Gottes wirklich online mit uns ist und dass ich in meinem Herzen, wo auch immer ich bin, mit ihm sprechen darf.
Haben Sie da schon mal geschimpft oder so, waren Sie mal so richtig sauer und haben gesagt, also das wäre jetzt nur gar nicht notwendig gewesen?
Also Sie werden lachen. Dieses Schimpfen habe ich eigentlich erst durch die Bibel gelernt. Ich war nämlich überrascht, dass in der Bibel Gebete stehen, in dem Psalm oder beim Propheten Jeremia. Die sagen da ganz unverschämte Sachen. Die hatte ich mir vorher gar nicht getraut. Da hat man immer so den Eindruck, man muss so theologisch korrekt beten. So frisiert, ne? Ja. Irgendwie. Aber in der Bibel wird ganz ehrlich gebetet. Da wird Gott angeklagt beim Hiob oder so. Oder der Jeremia sagt, du hast mich verführt. Sagt er, wie ein Mann ein Mädchen verführt. So, und jetzt sitze ich hier in der Patsche. Mit meinem Auftrag als Prophet. Das sagt man um Himmels Willen, das ist aber ein Ton, kann man so mit Gott reden. Und wenn unsere Kinder Vertrauen zu uns haben, dann werden sie auch wütend mit uns reden. Und wir verstehen das. Mhm. Das dürfen sie. Wir korrigieren das dann schon. Aber wir lassen das zu, weil sie sind unsere geliebten Kinder. Und wenn wir Menschen schon so miteinander umgehen können, mit unseren Kindern, wie viel mehr der Vater im Himmel? Und das hat mir sehr geholfen, dass ich nicht frisiert beten muss. Dass ich also Gott keine theologischen Vorträge halten möchte, die total korrekt sind und so. Sondern dass ich sagen kann, ich weiß, Gott sortiert das schon. Wenn ich dumme Wünsche habe und unzulängliche Gedanken, er wird es schon aussortieren. Aber ich darf sie sagen. Es ist ein Akt des Vertrauens und
hilft
meiner
das
Liebe.
Dann auch? Und aber das hilft Ihnen ja dann auch, wenn ja, man dann mal Dampf ablassen kann.
Erstens das und zweitens auch, ich kriege ja auch eine Korrektur. Ich erlebe ja auch, was wird daraus? Ich meine, es ist ja manchmal auch ein schwerer Prozess, in dem man sich dann damit auseinandersetzen muss, dass Gott Nein sagt, wo man heiße Wünsche gehabt hat. Und das ist oft nicht so, dass das... ich habe noch eine Reihe Rechnungen mit Gott offen.
Zum Beispiel?
Naja, ich will da nicht so... es gibt ein paar Dinge, da wäre ich indiskret, wenn ich das so in aller Öffentlichkeit sagen würde. Aber da bete ich über Jahre, für bestimmte Menschen zum Beispiel. Und lass nicht locker. Ich sage ihm, Herr, so wie ich die Dinge sehe, bin ich eigentlich ganz da in den Linien, was dein Wort mir sagt. Und deshalb bitte ich jetzt für diesen Menschen, jetzt lass was passieren. Dass bei dem die Kurve nur endlich rauskommt aus dem Dreh, den er jetzt hat, den kann ich überhaupt nicht gut finden. Und jetzt hilf irgendwie, dass das anders wird. Aber ich sehe noch nicht, wie es wird.
Hauptsache Mensch. Auf Radio Charivari.
Mit Elke Zimmermann und Ulrich Pazzani, der selbst als Pfarrer auch schon mal mit Gott schimpft. Herr Barzani, oft erlebt man ja nicht, ob oder dass ein Gebetswunsch in Erfüllung geht. Der Ansatzpunkt für Zweifler und Spötter, oder?
Na gut, das steht schon in der Bibel, im Psalm 73 zum Beispiel, da sagt jemand ganz offen, ich habe gelitten wie ein Hund darunter, dass die Leute gesagt haben, wo ist denn jetzt dein Gott? Nicht? Den Gottlosen geht es gut, die haben keine Probleme. So scheint es ja oft alles zu sehen. Nein, ja, ich habe in meinem Buch ein Kapitel deshalb, wo ich beschrieben habe, wie ist denn der Weg des Christseins, wie geht das? Da gibt es ein Kapitel, das heißt die Anfechtung. Und Luther hat gesagt, non tentatus, non Christianus. Wer nicht angefochten ist, der ist kein Christ. Also, wer glaubt, dass der Glaube an Christus sozusagen alle Probleme aus dem Leben rausnimmt, der verwechselt Christus mit Opium.
Garantiert drogenfrei geht's gleich noch weiter mit Ulrich Barzani.
Hauptsache Mensch, weil jeder zählt.
Gast bei Hauptsache Mensch ist Ulrich Barzani, evangelischer Pfarrer mit besonderem Missionsauftrag. Herr Barzani, Sie sagten gerade, viele Menschen wollen eine Opiumreligion. Was soll denn das sein?
Wenn man den Leuten weismachen will oder die Leute das so selber versuchen, sich reinzuziehen, als ob wenn man glaubt, dann müsste man sich immer wohlfühlen und alle Probleme weg sein. Das hat Jesus nie versprochen. Er hat seinen Schülern gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Was machen Wölfe mit Schafen? Hm. Nicht Tischtennis spielen
jedenfalls. Nicht kuscheln.
Nee, die fressen die. Hm. So, das heißt, Jesus hat überhaupt da das nicht schön gebeten. Trotzdem ist das Leben. Es ist ein Leben mit Widerständen, mit Kampf, mit Schwerarbeit der Liebe. Einer trage des anderen Last. Da macht man sich die Hände dreckig. Da gibt es Stress. Die Liebe scheut den Stress nicht. Also wer Religion und Glauben einordnen will in Wellnesskultur, der ist Jesus bei Jesus jedenfalls an der falschen Adresse.
Es ist auch kein Verein, bei dem man mal Tennis spielen gehen kann und mal nicht, sondern wo man ein bisschen mehr beteiligen muss.
Naja, das ist leider so, dass diese Clubmentalität häufig auch die christlichen Gemeinden prägt. So dass man da hingeht und sagt, solange ich mich wohlfühle, bleibe ich dabei und wenn der mal etwas sagt, dann
gehe ich davon.
Dann hau ich ab. Ja gut, also jeder hat heute die Freiheit, das so zu tun. Nur wenn ich Christus nachfolge, dann sagt, heißt es in der Bibel, dass ich ein Körperteil am Leib des Jesus Christus bin. Das heißt, ich bin organisch verbunden mit den anderen, die auch zu Christus gehören. Und so wie meine Hand mit dem Arm verbunden ist. Mhm. Und zwar lebenslang. Und es gibt nicht nur die Beziehung zwischen Hand und Kopf, sondern eben die anderen Körperteile gehören all dazu. Und da tun wir uns heute, sage ich mal, sehr, sehr schwer.
Ich glaube, das wird immer schwerer, weil der Trend geht ja immer mehr dahin, dass man sagt, ich engagiere mich, wenn mir das gut gefällt, und dann gehe ich wieder weg. Ob das bei Kirchen, bei Vereinen oder auch in der Politik ist.
Okay, ist aber
alles, was beobachtet wird.
Wir tun uns dabei aber nichts Gutes. Mhm. Denn wir alle wissen wir, dass wir in Situationen andere Menschen brauchen, die zu uns stehen, wenn es wirklich nicht komfortabel ist. Und wenn wir ihnen eine Belastung sind und wenn wir ihnen Schwierigkeiten machen, sei es mit unserem Leid, mit unserer Krankheit, mit unseren Zweifeln, mit unseren Widersprüchen, und wenn dann die anderen immer dann weglaufen, dann sehen wir ziemlich schlecht aus. Ja, und es ist keine Weisheit darin. Also diese Wellness-Club-Philosophie, die trägt nicht wirklich durch im Leben und nicht im Sterben. Und Sie können heute lebendige, echte Gemeinden, christliche Gemeinden, immer daran erkennen, dass sie dieses verbindliche, gemeinsame Leben auch mitten im Alltag dieser Welt praktizieren.
Heute geht es um Gott und die Welt. Ulrich Barzani, wir haben übers Beten, über den Glauben und über das Zweifeln gesprochen und könnten auch noch eine ganze Weile so weitermachen. Nur leider ist unsere Zeit begrenzt. Deswegen meine letzte Frage. Wie stellen Sie sich den Himmel vor?
Tja, das ist eine tiefe Frage. Was ich mir vorstellen kann, sind die Negativabgrenzungen. Also wenn in der Bibel gesagt wird, dass wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde schafft, am Ende der Zeit, dass als erstes, was er tut, alle Tränen abwischt. Das heißt, bis dahin wird viel geweint. Und was das für eine Wohltat ist, das kann ich mir gut vorstellen. Es wird so viel geweint. Das andere heißt es dann von der neuen Welt Gottes am Schluss der Bibel, dass dort Krankheit, Geschrei, Not und Sterben nicht mehr sein werden. In der Negativabgrenzung, dieses Aufatmen, das ist mir innerlich nahe, weil jeder Mensch kennt dieses Leiden an den Schmerzen, vor allen Dingen an den eigenen natürlich, aber am schlimmsten sind ja doch die Schmerzen, die man mit ansehen muss im Leiden geliebter Menschen, denen man sie nicht abnehmen kann. Für mich ist das immer eine Grenze in meinem Glauben, dass ich vertraue auf Jesus, der auferstanden ist und lebt. Aber ich bin doch mit meine Augen, meine Ohren nehmen das wahr, was in der Welt der Tisch und Bänke ist. Und man ist verführt, das für die Wirklichkeit zu haben, das, was man nicht sieht. Obwohl ich weiß, alles, was ich sehe, vergeht. Das ist die Lebensbedingung der Todeszelle, Welt. Ich sehe alles nur, was sterblich ist. Gott ist nicht Teil einer sterblichen Welt. Und dann heißt es in der Bibel, unsere Sinne werden verwandelt werden. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann wird für Zweifel und Anfechtung kein Raum mehr sein. Bin immer fasziniert davon, dass die Bibel da kein Schlaraffenland ausmalt und irrsinnige Fantasien oder so. Ich will ja jetzt keine Vergleiche anstellen. Da gibt es ja die idiotischsten Vorstellungen, wie Paradiese auch angeblich aussehen sollen, nicht wahr? Da verzichtet die Bibel total drauf, weil das sprengt unsere menschliche Vorstellung. Die ist total gefangen in der Vergänglichkeit. Wen ich kenne, das ist Jesus. Er ist mein Freund. Und das ist das Kontinuierliche. Alles andere wird im Himmel ganz anders sein.
Aber er wird da sein.
Aber er wird dasselbe sein. Und ihn werde ich in einer Weise noch erkennen können, das noch viel intensiver und stärker ist, als ich das jetzt schon habe. Auf der Todesanzeige des Pfarrers, der dann in meinem Leben doch die prägendste Rolle gehabt hat, das war Herr Essener Jugendpfarrer Wilhelm Busch. Da stand ein Satz, der hat mich sehr bewegt damals. In Jesus habe ich hier das beste Leben. Und sterbe ich, wird er mir ein besseres geben. Bis dato dachte ich immer, das Beste kann man nicht mehr steigern. Aber so muss man sagen. Das, was ich hier in der Gemeinschaft mit Jesus erlebe, das ist konkurrenzlos gut. Niemand muss mich auf den Himmel vertrösten, weil das, was ich jetzt hier habe, ist eine Lebensqualität, die ist stark und satt und groß und konkurrenzlos. Aber ich habe einen Hunger nach mehr und freue mich, dass, wenn ich hier die Augen zumache oder wenn Christus wiederkommt und die Welt verwandelt, dann kommt das Beste.